Bandbreite. Das finde ich total atemberaubend. Und das war auch ein Thema des der letzten Predigt. Und ich möchte im gewissen Sinne daran fortsetzen. Und wer Zeit hat und Lust hat, die nochmal nachzuhören auf christen-malu.de oder auf bibelunterricht.de, ist die Predigt abgebildet, also als Tondatei. Und auch die heutige wird dort sein. Damals ging es mir ein bisschen darum, dass wir die Vielfalt in der Einheit versuchen, als Bereicherung zu verstehen und nicht als Bedrohung. Dass wir uns neugierig machen, wie betet der andere an? Wie ist der andere unterwegs? Wie lebt der sein sehr individuelles Leben mit unserem einheitlichen Gott? Diese Neugierde zu haben und nicht Stolz oder anderen fleischlichen Lüsten Vorschub zu geben, dass wir die Andersartigkeit eines anderen Menschen gleich als eine Bedrohung empfinden. Lasst uns neugierig werden, wie andere Menschen von Gott beauftragt sind, die Gemeinde Christi aufzubauen, wie sie selbst zur Verherrlichung Gottes beitragen. Und dann betet der eine so und der andere betet so, aber beide haben das Ziel, den gleichen Gott zu verherrlichen. Und dass wir nicht sagen, ja, der Stil, wie X betet, der liegt mir nicht so. Ja, vielleicht liegt er nicht so. Ich mag auch dein Essen vielleicht nicht, was du nicht so gerne isst. Also diese Neugier, das wollte ich ein bisschen anfachen. Und wir hatten uns damals ein alttestamentliches Beispiel angeguckt, nämlich, dass Gott Künstler zum Dienst ausstattet. Kunsthandwerker, die das Heiligtum bauen sollten. Also es ging nicht nur darum, eine Anbetungsstätte zu haben, sondern eine schöne Anbetungsstätte zu haben. Eine, die Gott würdig ist. Und diese Kunsthandwerker sind nicht nur dazu ausgebildet worden, das selbst zu machen, sondern auch andere anzuleiten oder sogar für diesen Dienst heranzubilden, also so eine Art Lehrlinge dann zu haben. Und das hat dann insgesamt dazu beigetragen, dass alle zur Verherrlichung Gottes beitrugen. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch, aber das ist jetzt schon eine Leistung, wenn ihr euch erinnern könnt. Also seid nicht traurig, wenn ihr euch nicht erinnern könnt. Ich hatte uns noch eine andere Kunstform der Bibel angeführt. Ganz kurz haben wir über Psalm 119 gesprochen. Der sagt sehr viel aus über den Lebenswandel eines Menschen, der an Jahweh glaubt. Aber neben der vielen guten Lehre, die in diesen 176 Versen drinsteckt, was ist noch besonders an diesem Psalm? Was ist die künstlerische Komponente neben der didaktischen, neben der dogmatischen, also der lehrmäßigen Komponente? Weiß das noch jemand? Vielleicht wisst ihr das auch schon vorher, also das war ja nur nicht meine persönliche Erkenntnis. Warum sind es 176 Verse? Diana? Genau. Die ersten 8 Verse beginnen mit dem hebräischen A, das heißt da halt Aleph. Die nächsten 8 Verse beginnen mit dem gleichen Buchstaben, mit unserem B, bei denen ist es Bev. Und dann geht es weiter bis zum letzten Buchstaben. Und da das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat, 22 mal 8, 176. Da hat sich also jemand Mühe gegeben, etwas künstlerisch darzustellen. Was über die Lehre hinausgeht, also tut mir jetzt leid, ihr habt jetzt einen ganz blöden Blickwinkel hier für die Folie. Hier drüben, Hebräisch liest man ja von rechts nach links, das sind die ersten 8 Verse hier vom Psalm 119 und dann darunter fangen die nächsten 8 Verse. Und ganz am Anfang, glaubt's mir, es ist immer der gleiche Buchstabe, ihr könnt hingucken, sieht alles gleich aus und das ist halt das Aleph und das Bev. Es hat einen Deutschen gegeben, der hat versucht, das im Deutschen mal abzubilden. Der hat Psalm 119 versucht zu übersetzen, ist ja schon das falsche Wort, aber so wiederzugeben, dass die ersten 8 Verse mit A beginnen, die nächsten 8 Verse mit B. Ich habe das hier mal angedeutet. Da ist eine wortwörtliche Übertragung natürlich ganz schwierig. Ja, aber ich fand das interessant, dass jemand mal versucht hat, die Kunst, die in der Bibel, in der hebräischen Bibel, im Tanach steht, ins Deutsche mal rüberzuziehen, denn die geht uns normalerweise verloren. Ihr habt in euren Bibeln meistens eine Fußnote, dass das um ein Akristochon sich handelt und dann sagt ihr, oh, was ist für ein Fremdwort, macht das krank. Ja, Akristocha sind unter anderem solche Stabreime, wo man halt sagt, alles fängt mit dem gleichen Buchstaben an. Aber es ist eine Kunstform, die in der Bibel vorkommt, wo jemand sich gesagt hat, mir geht es nicht nur darum, Lehre zu vermitteln, gute Lehre, sondern aus verschiedensten Gründen mache ich das künstlerisch. So wie im Alten Testament halt die Künstler, diese Kunsthandwerker begabt wurden, gibt es hier Leute, die in der Poesie unterwegs sind. In den insgesamt 150 Psalmen, die wir haben, gibt es 9 Psalmen, die einen solchen Akristochon bilden. Und den letzten von diesen 9 möchte ich heute mit euch anschauen. Und bevor uns Markus Richter diesen Text verlesen wird, möchte ich euch eine Hilfe geben, worauf ihr vielleicht beim Hören oder Mitlesen achten könntet. Der Baptistenpastor C.H. Spurgeon, der von 1834 bis 1892 lebte, leitete diesen Psalm mit den folgenden Worten ein. So hat man früher in Deutschland geschrieben. Also für die, die es noch können, ich mag diese Schrift. Es gibt von der CLV eine ganze Buchreihe, die nur so abgebildet ist. Ich lese euch das mal vor, für die, die jetzt nicht ganz so flott da drin sind. Also Spurgeon hat den Psalm, um den es gleich geht, eingeleitet mit folgenden Worten. Dies Loblied ist einer der alphabetischen Psalmen, die mit viel Kunst zusammengesetzt und ohne Zweifel auch deshalb so geordnet sind, damit sie sich leichter dem Gedächtnis einprägen. Aha, da gab es also einen pädagogischen Grund im Hintergrund. Der Geist Gottes bedient sich auf dieser mehr künstlichen Dichtungsform, um die Aufmerksamkeit zu sichern und um die seligen Wahrheiten dem Herzen einzuprägen. Nach Ansicht dieses gesegneten Mannes, auch wenn er ein Calvinist war, dient also diese Kunstform dem Einprägen geistlicher Wahrheiten in das Herz und der Sicherung von Aufmerksamkeit. Das ist interessant. Jemand sagt nicht nur, Hauptsache ich habe das Richtige gesagt, sondern er überlegt auch, wie kriege ich es in die Köpfe der Leute, wie kriege ich das in die Herzen der Menschen hinein. Die reine Lehre und dann kommt die Überlegung dazu, wie kann ich es meinen Leuten leichter machen? Früher hatte ja nicht jeder eine Bibel. Ja, man saß im Tempel, dann wurden ein paar Verse vorgelesen. Und wie kann ich das lernen? Na, indem ich es auswendig lerne. Ich habe halt kein iPad oder iPhone, was ich mal schnell aus der Tasche zucke. Oder diese kleinen Mini-NTs, die von Dillenburg rausgegeben werden. Oder auch die alte Luther-Senfkorn-Bibel, die in die Hosentasche passte. Ja, sowas gab es nicht. Und da hat sich jemand Gedanken gemacht, wenn ich das so alphabetisch aufbaue, gebe ich demjenigen eine Hilfe. Ja, und wir stöhnen nur, wenn wir Psalm 119 lesen und sagen, boah, Mensch, 176 Verse, eigentlich sagen die doch alle das Gleiche aus. Nein, das tun sie nicht. Und selbst wenn eine Wiederholung dabei sein sollte, Wiederholung ist einer der besten Lehrmeister. Es prägt sich besser ein. Spurgeon setzt fort, dieser Psalm, und es geht um Psalm 145 für diejenigen, die es überlegen, steht nicht drauf, ah doch, steht ja hier, ja, das konnte man lesen. Ne? Dieser Psalm enthält nichts als Lobpreis, und zwar Lobpreis im höchsten Ton. David hatte seinem Gott gar oftmals in anderen Psalmen gepriesen, aber diesen Psalm erachtete, so will es uns nach der Überschrift bedünken, als seinen besonderen Lieblingslobpsalm. Also der höchste Lobpsalm von David. Sicherlich war Davids Lob des Herrn von der besten Art, denn es war der Lobpreis eines Mannes von reicher Erfahrung, von ganzer Aufrichtigkeit, von ruhiger Überlegung und doch zugleich von glühender Liebe zum Herrn. Allein für solche Zusammenfassungen liebe ich Spurgeon. Und vielleicht möchtet ihr beim Lesen oder Zuhören darauf achten, wofür David Gott in diesem Lobpsalm preist. Wofür preist er ihn? Versucht vielleicht mitzukriegen, worin sich diese glühende Liebe zum Herrn zeigt, von der Spurgeon hier spricht.
Psalm 145. Ein Lobgesang von David. Dich will ich rühmen, mein Gott und König, deinen Namen lobpreisen, immer, für alle Zeit. An jedem Tag will ich dich loben, deinen Namen lobpreisen, immer und für alle Zeit. Groß ist Jahwe und sehr zu loben, seine Größe ist nicht zu erforschen. Eine Generation verkünde der Nächsten den Ruhm deiner Werke und erzähle von deinen gewaltigen Tun, die herrliche Pracht deiner Majestät und deine Wundertaten will ich bedenken. Von der Macht deiner furchtbaren Taten soll man sprechen und von deinen Großtaten will ich erzählen. Die Erinnerung an deine große Güte lass man sprudeln und deine Gerechtigkeit sollen sie jubelt preisen. Gnädig und barmherzig ist Jahweh, langsam zum Zorn und voller Güte. Jahwe ist zu allen gut. Er erbarmt sich aller seiner Geschöpfe. Es loben dich, Jahwe, alle deine Werke und deine Treuen preisen dich. Sie sprechen vom Glanz deines Reiches. Sie reden von deiner Macht, damit die Menschen deine Großtaten erfahren und die Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ja ein Reich aller Zeiten. Und deine Herrschaft hört niemals auf. Jahwe ist verlässlich in allem, was er sagt, und gütig in allem, was er tut. Jahwe stützt alle, die zusammenbrechen, und richtet alle Gebeugten auf. Alle blicken voll Hoffnung auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine wohltätige Hand, und alles, was lebt, wird durch dich satt. Jahwe ist in allem Handeln gerecht und treu in allem, was er tut. Nah ist Jahwe allen, die zu ihm rufen, allen, die dabei aufrichtig sind. Die Bitten derer, die ihn fürchten, erfüllt er. Er erhört ihr Schreien und hilft. Alle, die ihn lieben, behütet Jahwe. Doch alle, die ihn missachten, vernichtet er. Mein Mund soll Jahwes Ruhm verkünden, und alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen, immer und für alle Zeit.
Da Markus nicht hier sein kann, aber schon öfter für mich Bibeltexte verlesen hat, habe ich ihn gebeten und das gestern in Polen aufgenommen. Maja hat es über Framer an mich geschickt. Wow, was mit der modernen Technik heute möglich ist. Und so kann Markus auch teilhaben an diesem Gottesdienst. Das finde ich schön. Für die mitgelesen haben und die vielleicht nicht die neue Bibel-Heute-Übersetzung auf dem Schoß haben, sondern die Schlachter-Übersetzung, ihr seid vielleicht ein bisschen ins Stolpern geraten in Vers 13. Vers 13 ist in der neuen Bibel-Heute-Übersetzung, wie sie Markus auf meinen Wunsch hin verlesen hat, ein bisschen länger. Die Elberfelderianer haben eine Fußnote in Vers 13. Alle anderen Bibeln müsstet ihr mal selbst rausfinden. Wir haben dort ein kleines Problem. Nämlich, ich habe ja gesagt, dass der Psalm 145 ein Akristochon ist. Also jeder Vers mit einem Buchstaben des Alphabetes anfängt. Wenn ihr mal genau hinguckt, merkt ihr aber, dass ihr keine 22 Verse habt, sondern nur 21 Verse. Ja, bei 22 Buchstaben müsste man aber 22 Verse erwarten. Und das ist genau das Problem. Die Schlachterübersetzung arbeitet ja nach dem Textus Receptus. Die Diskussion will ich gar nicht zu groß kochen, da braucht man keine Angst vor zu haben. Aber in einem alten Text fehlt tatsächlich ein Buchstabe, nämlich der 14. Buchstabe, der Nun, also das unser N, fehlt. Das ist einfach in einer der Überlieferungsketten beim Abschreiben übersprungen worden, vergessen worden. Die Aussage ist theologisch überhaupt nicht kritisch, also da kann es gar keinen Grund geben, es theologisch zu streichen. Aber beim Kopieren der Texte, was ja immer handschriftlich geschah, hat man diesen Vers vermutlich übersehen. Ja, und da der Textus Receptus halt keine Redaktion zulässt, keine Überarbeitung und seit Jahrhunderten derselbe ist, fehlt es halt in manchen Bibeln. Und andere Bibeln schreiben es entweder in den laufenden Text rein, so wie es Karl-Heinz van Heiden in der neuen Bibel heute macht, oder sie packen es in die Fußnote. Aber die Aussage, die da steht, treu ist Jahwe in allen seinen Worten und gnädig in seinen Taten. Ich glaube, da hat keiner ein theologisches Problem damit. Das stimmt, das lässt sich mit vielen anderen Bibelworten belegen. Aber deswegen hat dieses Akristochon in 145 nur 21 Verse, weil ein Vers im Laufe der Kirchengeschichte erstmal verschütt gegangen ist, später ausgebuddelt wurde. Und selbst in der Septuaginta steht dieses Nun, also dieser fehlende Vers steht drin. Die Septuaginta ist eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes und das ist der Text, mit dem die Apostel und unser Herr Jesus selbst meistens operiert haben. Also wenn Jesus aus dem AT zitiert, zitiert er die Septuaginta. Das heißt nicht, dass die fehlerfrei ist, aber er hat keine Berührungsängste damit. Und so können wir auch damit umgehen. Ansonsten, um bloß nicht missverstanden zu werden, ich habe auch die Schlachterübersetzung einmal durch. Ich liebe die auch. Ist eine schöne Übersetzung. Bloß, man muss immer wissen, welche Textgrundlage eine Bibelübersetzung hat. Ich möchte jedem von euch empfehlen, diesen Text, diesen Psalm in der nächsten Woche vielleicht täglich zu lesen. Und wenn ihr für die nächste Woche schon was anderes vorhattet, Psalm 119, okay, dann vielleicht in der Woche danach. Ganz lesen und dann vielleicht jeden Tag über einen, zwei oder drei Verse nachzudenken. Und dann das, was ihr durchdacht habt, in eigenen Worten selbst zu beten. Nicht nachbeten. Kann man machen, wäre jetzt auch nicht schlimm. Aber die eigentliche Idee ist, überlegen, was wollte David ausdrücken und was bedeutet das in meinem Lebenskontext und wie kann ich das Gott weitergeben? Wie oft höre ich es? Und ich muss Zugriff geben, wie oft unterstelle ich Mitgläubigen, dass sie nicht wissen, wie sie anbeten sollen. Die alte Frage der Jünger, Herr, lehre uns beten, ist, glaube ich, heute immer noch die gleiche Frage. Wir wissen nicht, wie wir beten und noch weniger, wie wir anbeten sollen. Denn beten heißt bei uns, das meine ich nicht vorwurfsvoll, meistens Anliegen vortragen. Herr, mach das, bitte kümmere dich um das, bitte verhindere jenes, bitte schenke dieses. Das ist nicht schlimm. Aber Anbetung ist was anderes. Und Gebet ist deswegen mehr. Und deswegen möchte ich uns allen, mir selbst, mich selbst eingeschlossen, aber ich denke schon ein bisschen länger drüber nach, aber uns allen diese Aufgabe mitgeben, drüber nachzudenken, wie wird in der Bibel gebetet? Wie betet der Mann nach dem Herzen Gottes? Das ist dieser David. Wow! Dieses, ja, ich weiß ja nicht, wie ich beten soll. Na, dann guck doch in das Lehrbuch. Wenn du jetzt wieder eine Mikrowelle bedienen musst, tja, wie wäre es mit dem Blick ins Handbuch? Und hier genau das Gleiche. Studiere diesen Teil der Bibel. Lies eine Woche lang nichts anderes als diesen Psalm. Vielleicht versuchst du ihn sogar auswendig zu lernen. 22 Verse. Melanie Stohn hat empfohlen, den Römerbrief auswendig zu lernen. Also dann kommt man jetzt mal bitte nicht, dass 22 Verse eines Psalms ein Problem sind, zumal er ja alphabetisch ist, zumindest im Hebräischen. Versuche auf jeden Fall immer zu verstehen, was David ausdrücken will und suche nach Vergleichbaren in deinem Leben. Spurgeon, jener Spurgeon, rät, unser Keiner, wow, was für ein Deutsch, unser Keiner vermag genau Davids Lob zu singen. Also wir kriegen es nicht hin, so zu beten wie er. Das konnte er nur selber. Wohl aber mögen wir uns Davids Lobgesang zum Muster nehmen und danach trachten, unsere eigene Anbetung des Herrn, der seinen im innersten Wesen so ähnlich als möglich zu machen. Nicht kopieren und nachplappern. Das ist unwürdig. Lesen, verstehen, überlegen, wie sieht das in meinem Leben aus und das dann nachbeten. Ich hatte eingangs gesagt, dass das Wort Gottes nicht vergeht in Ewigkeit. Und dieses Wort ist uns ja gegeben, diese Bibel ist uns gegeben aus einem Grund. Und das habe ich auch mehr als einmal schon zitiert und ich denke, ihr kennt das alle. 2. Timotheus 3, 16 sagt und 17, dieses Wort uns gegeben ist zu einem vielfältigen Zweck, zu einem vielfältigen Zweck. Nämlich einmal zur Lehre und zur Unterweisung und einmal zur Überführung und zur Rechtweisung. Dieser Psalm informiert dich auf jeden Fall, wie eine heilige Anbetung klingt. Du willst wissen, wie Gott angebetet werden will? Schau in diesen Psalm. Lerne davon. Dafür haben wir diesen Psalm bekommen. Er ist uns zur Lehre. Er ist uns zur Information gegeben. Aber eine Information, die bei mir nichts ändert, ist eine nutzlose Information. Ich habe für mich manchmal überlegt, ob ich das Lesen von Tageszeitungen oder irgendwelchen Online-Portalen aufgebe. Weil ich merke, ich lese jeden Morgen die Nachrichten. Und ja, ich weiß, Trump hat Corona. Und? Und? Was macht das jetzt mit mir? Okay, vielleicht muss ich den Mund halten, dass ich dann jetzt nicht irgendeinen flotten Spruch zu der Tatsache loslasse. Aber eigentlich ist das eine völlige Zeitverschwendung gewesen, das zu lesen. Weil es ändert nichts. Und wenn ihr Psalm 145 lest, dann lest das bitte nicht wie die neuesten Nachrichten über den Wetterstand in Chile, über den umgekippten Reissack in China oder irgendeinen Gesundheitszustand, selbst wenn es, ja, bei so einem Weltführer ist das schon nicht ganz unwichtig. Aber lest es nicht als eine Information, die euch nicht betrifft, sondern ich habe mal gelernt, Lernen ist Verhaltensänderung. Der Lehrer, der nur was sagt, hat sein Ziel nicht erreicht. Das Ziel als Lehrer ist, dass der Schüler sein Verhalten ändert. Und das ist die Aufgabe dieses Wortes Gottes, dass wir den Psalm, diesen Psalm und das andere auch noch lesen und sich unser Verhalten danach ändert. Vielleicht erfüllt dieser Psalm aber noch die anderen beiden Ziele. Das eine war ja Lehre und Unterweisung, das andere ist Zurechtweisung und Überführung. Vielleicht liest du diesen Psalm und sagst, so kann ich gar nicht beten. So habe ich noch nie gebetet. Und so will ich auch gar nicht beten. Wo bleib ich denn da? Denn wenn ihr diesen Psalm mal durchlest, würdet ihr merken, dass eine Sache in diesem Psalm komplett fehlt, die in unseren Gebeten sehr hohe Menge hat oder sehr gut vertreten ist. In diesem Psalm wird eigentlich nichts für David selbst gebetet. Herr, schenke mir dieses, bewahre mich. Da gibt's andere Psalmen. Und ich sage nochmal, das ist nicht falsch. Anliegen für andere Christen, für andere Menschen, für sich selbst vorzutragen, ist nicht falsch. Aber es ist viel zu wenig, wenn das alles ist in unserer Anbetung. Und vielleicht muss uns dieser Psalm auch zurechtweisen und überführen. Vielleicht hast du noch gar kein richtiges Verständnis, wer dieser Gott ist, den du anbetest. Und deswegen weißt du nicht, wofür du ihn anbeten sollst. Vielleicht hast du die Zeit bisher falsch eingestuft. Hast vielleicht Zeit verwendet mit Dingen, anstatt dich über deinen Gott zu informieren und ihn wertschätzend kennenzulernen. Zu sagen, Herr, ich will wissen, wie du bist. Und nicht nur wissen, welchen Knopf ich drücken muss, damit unten der richtige Kaffee, der richtige Kakao, die richtige Cola-Dose rauskommt. In unserer Lissys und meiner vorigen Gemeinde hatte die dortige Ältestenschaft der Gemeinde versucht, einen äußeren Rahmen zu geben, um eine Hilfe zu sein. Dass wir in unseren Gebeten nicht nur an die Fürbitte oder an die eigenen Anliegen denken. Unsere gemeindliche Gebetsstunde, die war separat in der Woche, begann mit einer kurzen Einleitung, 1-2 Bibelverse, ganz kurz. Und dann haben wir uns in mehrere Gruppen aufgeteilt, 2 Frauengruppen, 3 Männergruppen oder je nachdem, wie viele Menschen gerade da waren. Und dann haben wir gebetet. Aber im ersten Block der Gebetsgemeinschaft wurde nicht für etwas gebetet, sondern es wurde Gott angebetet. Jeder nahm sich Zeit, Gott für das anzubeten, wer er ist und wie er ist. Und wir hatten immer so Gebetslisten, wo auch die Anliegen draufstanden, wenn sie jetzt nicht ganz frische waren. Die hat man handschriftlich nachgetragen. Und in diesem Block Gott anbeten, hatten wir eine Liste der Eigenschaften Gottes einfach aufgeschrieben. Attribute Gottes. Kannst du in jedem Theologiebuch finden, ja. Er ist Liebe, er ist gütig, er ist gnädig, er ist zornig, er ist gerecht. Also die ganzen Attribute haben wir einfach so hingeschrieben, damit man so eine Art Idee hat, wofür man beten kann. Gott anzubeten als der, der er ist. Danach kamen dann die Gruppen wieder zusammen, dann hat man aktuelle Gebetsanliegen nochmal ausgetauscht, ist wieder in die Gruppen gegangen und dann hat jede Gruppe so lange gebetet, wie es gerade gut war. Manch einer hat auch erst in der Teilgruppe was gesagt, dass eine Schwester nur den Schwestern ein Gebetsanliegen mitgegeben hat und dann hat jede Gruppe so lange gebetet, wie es war und dann sind die einen schon gegangen und die anderen sind dann halt noch 5 Minuten länger geblieben. Muss man das so machen? Muss Marlo das jetzt machen? Nein, überhaupt nicht. Gott bewahre mich davor, eine gute Handhabung unter vielen als den Maßstab zu nehmen und zu sagen, so muss es sein und wer es anders macht, macht es falsch. Aber das Ziel der geistlichen Leitung dieser Gemeinde stand der Gemeinde Monat für Monat vor Augen. Wer zur Gemeindegebetsstunde kam, die war einmal monatlich bei uns, wer da kam, der hat immer wieder allein durch eine äußere Form mitbekommen, es geht nicht nur um das Einstehen füreinander und um das Beten für uns, sondern vor allem anderen. Zuerst wollen wir unserem Gott bringen, was ihm gebührt. Anbetung, Lobpreis, Ruhm, Ehrung, Anerkennung und Erinnerung an seine Taten in Zeit und Raum. Falls ihr jetzt eine Assoziation hattet, dass solche Wörter auch in der Offenbarung vorkommen, ja, genau das wird dem Herrn, dem Lamm auch zugerufen. Du bist würdig zu nehmen und dann kommen diese Punkte. Das ist nicht nur in der Ewigkeit, dass er da würdig ist, das ist er jetzt schon. Vielleicht möchten die Hauskreisleiter das als Anregung mitnehmen, aber auch als Einzelbeter kannst du dir überlegen, ob du deine Gebetszeit künftig mal zweiteilst. Indem du sagst, vielleicht am Anfang bete ich erstmal nur Gott an, wie er ist und wer er ist und danach kommen meine Punkte. Oder du sagst, okay, an den ungeraden Wochentagen mache ich das eine, an den geraden. Ist mir völlig egal. Es geht darum, einfach mal mehr darüber nachzudenken, dass Gott angebetet wird. Ich glaube, dass wir verlernt haben, über Gott nachzudenken. Das ist eine steile These und wenn alle im Raum sagen, nee, stimmt überhaupt nicht, lovely. Nichts wäre fröhlicher, als wenn der Prediger sich in diesem Punkt irrt. David nimmt sich 21, 22 Zeilen lang die Zeit, um Gott für 2 Dinge anzubeten. Erstens, er lobt seine Taten, was Gott in Zeit und Raum getan hat. Und zweitens, er preist sein Wesen. Ist euch vielleicht beim Zuhören aufgefallen. Das sind so die beiden Aspekte, die da eng verwoben und auch nicht klar strukturiert durchkommen. Ist nicht so, die ersten 6 Verse behandeln Thema A, die nächsten 18 Verse Thema B. Nein, das vermischt ineinander, das fließt ineinander über. Und doch scheint David über seinen und unseren Gott aus diesen zwei Blickwinkeln nachgedacht zu haben. Was ist das Wesen Gottes und was sind die Taten Gottes? Ich habe versucht, bei mir ist das wieder in Farbe. Ihr kennt, dass ich gerne mit Buntstiften in meiner Bibel male. Da habe ich so die verschiedenen Aspekte farblich markiert. Ich habe es euch mal hier in einem Text zusammengefasst. Und in den nächsten Tagen sind die Folien auch auf bibelunterricht.de im Bereich Predigten runterladbar für den, der es möchte. Aber das Wesen Gottes wird in Vers 3 beschrieben. Seine Größe ist unerforschlich. In Vers 5. Gottes Majestät hat eine herrliche Pracht. Vers 7. Gottes Herrlichkeit wird jubelnd gepriesen. Von wem? Dazu kommen wir gleich. Vers 8 zitiert eine wichtige Offenbarung. Gnädig und barmherzig ist Jahwe, langsam zum Zorn und groß an Gnade. So hatte sich Gott schon Mose gegenüber offenbart. Vielleicht kennt ihr das 2. Mose 34. Mose wollte wissen, was ist deine Herrlichkeit? Und dann kommt genau das als Antwort von Gott. Und David Jahrhunderte später zitiert das. Gnädig und barmherzig ist Jahwe, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Was für ein Glaubensbekenntnis. Und was für ein wichtiger Punkt in der Liste der Wesenseigenschaften Gottes. In Vers 9 sagt David, dass Gott gut ist und er sich erbarmt. Vers 11, Gottes Reich ist herrlich. Vers 12 sagt, dass es sogar eine prachtvolle Herrlichkeit ist. Also meine Wörter sind jetzt aus der Elberfelder Übersetzung. Ja, auf eine musste ich mich einigen. Vers 13 ergänzt, dass es nicht nur ein prachtvolles Reich ist, sondern ein unvergängliches, ein ewiges Reich. Vers 11 berichtet davon, dass Gottes Kraft Gegenstand der Gespräche unter den Frommen sind. Vers 17 sagt, obwohl es bekannt ist, ruft David aus, dass Jahwe gerecht und treu ist. Und Vers 18 tröstet, dass er seinen Leuten nahe ist. Ich habe es nicht durchgezählt. Diese ist auch nicht abschließend. Aber das sind Wesenseigenschaften Gottes, an die David nicht nur glaubt. Ich würde mal schätzen, jeder von uns, der an Gott gläubig ist, glaubt diese Punkte. Wenn ich euch gezwungen hätte, eine Stunde in den Raum gesperrt hätte, gesagt, schreibt mal Wesenseigenschaften Gottes, die wären gekommen. Das Spannende ist, dass David das ausdrückt und nicht nur denkt. Dass er sich Zeit nimmt, um Gott zu sagen, ach übrigens Gott, was du noch nicht weißt, ist, du bist treu. Merkt ihr, das ist nicht eine Information für Gott. Dass Gott endlich mal erfährt, wie sein Wesen ist. So wie wir einander vielleicht sagen, ey Dave, bist ein tapferer Kerl. Ja? So, das ist nicht die Kommunikation, die wir mit Gott treiben. Der allwissende Gott kann von uns keine Informationen zusätzlich bekommen. Aber warum sagt David es dann? Vielleicht finden wir eine Antwort auf die Warum-Frage, aber die Tatsache ist, er tut's. Und dazu möchte ich einladen, dass wir dieses Gebet einfach zum Vorbild nehmen und mehr lernen, hier in der Gemeinde, aber vielleicht zu Hause beginnend, Gott einfach zu sagen, wer er ist. Weil das dann das Antworten unseres Nachdenkens über das, wie Gott sich in der Schrift geoffenbart hat, ist. Wir lesen die Bibel, wir denken darüber nach und wir antworten Gott, indem wir sagen, du bist ein gnädiger Gott. Und wenn wir gerade in bestimmten kritischen Bibelstellen sind, ja, ich sag mal, der Pentateuch, die 5 Bücher Mose haben ja nicht nur die schönen Seiten, da gibt es ja auch schwierige Geschichten, dann können wir Gott auch mal dafür anbeten, dass er ein zorniger Gott ist, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Das war die komplizierteste Eigenschaft auf dieser Gebetsliste, von der ich damals sprach, in dieser Gebetsstunde, dass da steht, eine Eigenschaft Gottes ist, dass er zornig ist und dass er eifersüchtig ist. Das sind für uns alles negative Charaktereigenschaften. Wenn Monika sagen würde, Ansgar, du bist ein zorniger und ein eifersüchtiger Kerl, dann hat sie mir da Sünde vorgehalten. Bei Gott ist das nicht so. Und jetzt beherrsche ich mich, das zu erklären. Wichtig ist, wir lesen die Schrift und erfahren, wie Gott sich offenbart. Wir nehmen sein Wort als die Wahrheit, wir denken darüber nach und lernen, und das könnte auch ein paar Jahre dauern, Gott auch dafür anzubeten, dass er eifersüchtig ist. Und als Verheiratete können wir vielleicht den Begriff der Eifersucht schnell verstehen. Und wenn Gott dann sagt, ihr hurt fremden Göttern nach, dann merken wir, dass da zwei Begriffe zusammengepackt werden, die uns eigentlich normalerweise nicht zusammenpassen. Also Huren hat ja irgendwas körperlich-sexuelles. Was hat denn das mit Götzen zu tun? Ich weiß, dass das auch das gibt, aber grundsätzlich meint Gott nur, ihr geht fremd. Ihr solltet eure ganze Liebe, eure ganze Kraft, euren ganzen Verstand, euer ganzes Herz, euer ganzes Leben mir geben, aber stattdessen gebt ihr davon x Prozent an jemand anders. Und darüber bin ich eifersüchtig. Und ich würde jetzt auf den Tisch kloppen. Gott ist richtig eifersüchtig, wenn das passiert. Und dafür gehört er angebetet. Und ihr merkt, was das mit uns macht, wenn wir über Gottes Charakter nachdenken. David rühmt nicht nur Gottes Wesen, sondern auch Gottes Taten. Gottes Werke sind zu rühmen, Vers 4. Über seine Machttaten wird groß berichtet. Und Vers 6 ergänzt, dass das sogar furchtbare oder furchterregende Taten oder Großtaten sind. Ihr merkt, dass unsere Übersetzer Schwierigkeiten haben, da richtige Wörter zu finden. Aber das haben wir in der Anbetung immer. Wir werden nie den perfekten Begriff finden für Gott. Wir können immer nur Anfänge davon haben. Vers 5, David will die Wunder bedenken. Er denkt über Wunder nach. Vers 7 erinnert an die große Güte Gottes. Ab Vers 14 wird diese Güte größer benannt oder konkreter benannt. Jahwe stützt alle Fallenden und die Niedergebeugten richtet er auf. Ist das wirklich nur eine historische Geschichte oder gibt es das heute auch noch? Dass Gott die Niedergebeugten aufrichtet und die im Fallen befindlichen stützt, damit sie nicht fallen? Verse 15 und 16 erklären, dass Jahwe die nötige Speise gibt und er es ist, der die Leute sättigt. Vers 19 bis 20 bestätigt, dass Jahwe das Verlangen der Gottesfürchtigen stillt, er ihnen hilft und sie bewahrt, während aber die Gottlosen vertilgt. David beschreibt also das Wesen Gottes und die Taten Gottes. Meine zweite Empfehlung heute ist, oder das, was ich euch jetzt Anwendung mitgeben darf, traut euch, genauso zu beten. Die Betonung liegt auf, traut euch. Traut euch in derselben Art wie David zu beten. Das müssen nicht genau die Wörter sein. Möglichst aus der Luther 1545 zitiert, so möglichst altbacken. Ja? Das klingt wie mein erster Rat, den ich vorhin gegeben habe. Beim ersten Rat hatte ich gesagt, lass die Bibel dein Gebetsleben formen. Mein zweiter Rat ist aber etwas komplizierter. Stellt euch mal vor, vorhin in unserer Gebetsgemeinschaft, abgesehen vom Zeitproblem, das wir immer haben. Stellt euch mal vor, jemand hätte diese 21 Verse so gebetet. Nicht vorgelesen, sondern aus seinem Herzen heraus gebetet. David hat sich hingesetzt, hat sich Mühe gegeben, so ein Akristochon macht man nicht mal aus der Hose geschossen, da muss man schon so ein bisschen, aus der Hüfte geschossen heißt es, da muss man sich schon hinsetzen und vorbereiten, aber stell dir mal vor, jemand hätte das so gebetet. Wie würden wir reagieren? Es wäre befremdlich, oder? Und damit meine ich, wir müssen es vielleicht einfach mal anfangen, so zu beten. Und ich probiere es. Und ich merke manchmal, dass wenn ich in dieses davidische Beten komme, ja, vielleicht erinnert ihr euch vorhin, Herr, das Universum mit all seinen Sternen und Planeten ist nicht zu groß für dich. Und kein Virus ist zu klein für dich. Das war mein Versuch, mal so ein bisschen die Größe Gottes, seine unermessliche Macht in Worte zu kleiden. Aber jedes Mal, wenn ich das sage, oh, hoffentlich nerv ich damit keinen im Raum. Das ist so ein Vorbehalt vielleicht, seht ihr das alle ganz entspannt. Und deswegen meine Empfehlung, lasst es uns einfach mal trauen. Nicht nur Gott sagen, Herr, bitte mach Helmut gesund. Das Gebet ist perfekt. Aber man könnte vielleicht das noch perfekter machen. Ich weiß, dass es kein Komparativ zum Wort perfekt gibt, aber dass man einfach mal sagt, warum denn? Dass wir Gott mehr in seinem Wesen anbeten und sagen, weil du derjenige bist, der schon den Lazarus nach 3 Tagen aus dem Grab geholt hast. Es ist für dich eine Lächerlichkeit, dieses oder jenes zu bewirken. Gott mehr sagen, wer er ist. Und das müssen wir uns trauen. Ohne, und das kenne ich aus meiner Jugend auch, ohne beim Beten in eine Bibelstunde zu verfallen. Ja, mein großer Lehrer damals in den Jahren, der hat eine halbe Bibelstunde in seinem Gebet abgehalten. Das war auch so ein bisschen nervig. Also da müssen wir eine Balance finden. Aber bloß weil irgendjemand das vielleicht nicht so richtig genial hingekriegt hat, will ich nicht von der anderen Seite des Pferdes plumpsen und es nicht praktizieren, weil unserem Gott diese Anbetung gebührt. Wie können wir als Deutsche, gerne auch als Berliner und Brandenburger, denn Bayern sind ja ganz anders als die Norddeutschen. Also wie können wir als Berliner und Brandenburger unser Staunen über Gottes Größe, Majestät und Wunderkraft ausdrücken? Wie können wir das? Wie können wir unsere Freude über seinen herrlichen und maximal ethischen Charakter zeigen? Verzeiht das Fremdwort. Ein so reiner Charakter. Soll es ein bisschen lauter sein, Dave? Okay. Wie können wir ihn für seinen Charakter, der ja wirklich sowas von rein und heilig und sauber ist, so weiß, so geradlinig, so ohne irgendeine Delle, wie können wir ihn loben? Wie können wir unseren Dank für seine wunderbaren Taten und seine sekündlichen Hilfeleistungen in Worte kleiden? Wie können wir unsere Ehrfurcht vor einem zornigen und die Sünde hassenden Gott formulieren? Wie mache ich das als Berliner? Ich muss nicht hebräisch unterwegs sein und mein Gewand aufreißen und Asche auf mein Haupt streuen. Das ist eine östliche Art. Guckt euch die Wehklagen an, wenn im Fernen Osten oder im Nahen Osten irgendwas Böses passiert ist. Ja, wieder auf den Straßen öffentlich wehgeklagt wird. Das hat auch was Kulturelles. Ja, wir müssen jetzt nicht unsere Klamotten aufreißen, bloß weil es in der Bibel irgendjemand mal gemacht hat. Wie macht aber ein Berliner das? Wie drückt er seine Emotionen aus? Ich fand das spannend. Wir haben es hier schon ein paar Mal gehabt, dass Brüder zu Tränen gerührt waren. Bei dem einen oder bei dem anderen Thema. Das finde ich gut. Also, es tut mir natürlich leid, wenn man weinen muss, aber dass wir trauen, neben der reinen Lehre, neben den möglichst gut abgehangenen Worten auch die Emotionen wirken zu lassen, ohne in eine übertriebene Emotionalität zu fallen. Emotionen ja, Emotionalität nein. Wer das jetzt nicht verstanden hat, der Unterschied, ist nicht weiter schlimm. Es war nur ein Sicherungsanker für Leute, die gleich Angst haben. Wie können wir unsere Unterwerfung unter seine gerechte Weitsicht und seinen Durchblick in die verschiedensten Lebenssituationen, in denen wir stehen, so wiedergeben, dass er damit verherrlicht wird? Ich glaube, dass das viel einfacher ist, als wir denken, diese Emotionen auszudrücken, weil wir alle Emotionen haben. Ist jetzt gerade mit Corona ein bisschen schwierig, aber die meisten von euch waren schon mal beim Fußballspiel. Entweder haben sie selbst gespielt oder Brüderchen hat gespielt oder die etwas besser bezahlten haben gespielt. Und wenn deine Mannschaft den Ball reinkriegt ins eigene Tor, dann zeigst du Emotionen. Und wenn sie es reinkriegt ins gegnerische Tor, zeigst du auch Emotionen, oder? Wer hat dir das beigebracht? Wo steht denn das? Wir sind emotional. Bloß im Bereich Gott, da haben wir dann aus irgendeinem Grund so eine Bremse. Und ich glaube nicht, dass das nötig ist. Wer oder was hindert uns, auf die Schenkel zu schlagen, wenn wir etwas Neues über Gott gelernt haben? Boah, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Wer hindert uns, ein staunendes Boah auszurufen, wenn Gottes Güte uns neu überwältigt? Also ich glaube, dass Marlo nicht in der Gefahr steht, dass hier gleich alle wie verrückt massenweise Geräusche machen. Ja, aber einfach mal diese innere Haltung zu sagen, ja, ich will mich auch freuen. Und das sieht man dann an euren Augen, ob ihr dabei seid. Was hindert uns, Ja zu sagen, wenn jemand im Gebet etwas Richtiges über Gott betet? Und das nicht im 3-Sekunden-Takt, sondern einfach mal, wenn du mitdenkst beim Beten und sagst, stimmt, genau, das trifft auch genau das, was ich gerade sagen wollte. Dave und ich haben vorgestern in Fürstenwalde auf einer Bank gesessen, haben zusammen gebetet. Auch für Marlo. Und ich habe mich gefreut, als er zu der einen oder anderen Aussage von mir in meinem Gebet einfach ein leises Ja oder sowas Ähnliches gesagt hat. Und ich auch umgekehrt. Das kann irgendwann nerven, wenn es jemand alle 4 Sekunden macht. Aber bei uns war das ein ganz normales. Ja, wir haben mitgebetet mit dem Reden des Bruders und dann haben wir gesagt, ja. Oder ja, also da kommt einfach irgendein Geräusch raus und das ist okay. Es ist nicht nur dieses Sammelamen am Ändern, ich sage zu den letzten 3 Minuten ja, sondern auch so zwischendurch eine Zustimmung. Und auch unser Entsetzen über das, was Gott ärgert und ihn missachtet, kann doch so schwer nicht sein, oder? Wie oft sind wir im Alltag entsetzt oder verärgert, weil irgendwas nicht gemäß unseres heiligen Gesetzes läuft? In dieser Straße könnte man 50 fahren. Warum fährst du Ente 40? Schon wieder wurde vergessen, den Müll rauszubringen. Ich habe ihn schon mitten ins Treppenhaus gestellt. Man müsste eigentlich drüber hopsen, um ihn nicht wahrzunehmen, diesen Müll. Warum können die Kinder den Müll nicht mitnehmen? Ach, Toilettenpapier ist wieder alle. Und. Wir haben doch solche Emotionen im Alltag. In allen Lebenssituationen sind wir mit unseren Emotionen beteiligt. Und bei Gott denken wir, das müsste irgendwie anders laufen. Aber dabei will er, dass wir ihn mit unserem Verstand lieben, aber auch mit unserem ganzen Herzen. Lasst uns innerlich ärgerlich werden, nicht zornig, nicht sündhaft ärgerlich, wenn im Fernsehen irgendwas Schlechtes über unseren geliebten Heiland gesagt wird. Wenn Gott oder sein Wort in Unehre gezogen wird, dann lasst uns das nicht nüchtern zur Kenntnis nehmen, ja, das ist ja typisch der Unglaube, sondern lasst uns mit Gott mitleiden. Wenn ich vor Rüdiger etwas Schlechtes über Dagmar sagen würde, dann würden nicht nur Dagmars Emotionen an die Decke gehen, vermutlich. Ja, ich will deine Selbstbeherrschung jetzt nicht in Frage stellen. Auch Rüdiger würde sagen, das geht doch gar nicht. So lasst uns doch mit Gott mitleiden, wenn über ihn schlecht geredet wird. Oder, um es genau auf den Punkt zu bringen, wenn über ihn nicht gut und in höchsten Tönen geredet wird. Lasst uns lernen zu weinen, wenn wir von der Verspottung Jesu hören. Das hatten wir jetzt gerade vor einer Woche, glaube ich. Lasst es uns in den Ohren klingen. Lasst es uns im ganzen Körper lernen, diesen Schmerz zu spüren, wie der Hammer auf die Nägel trifft, die Nägel durch den Handwurzelknochen jagen. Wir haben heute Morgen gehört, wie unser Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde. Und es wurde erklärt, dass Jesus sich ans Kreuz nageln ließ. Aber lasst euch das noch mal ein paar Sekunden vor Augen gehen, was das für ihn bedeuten musste, rein physisch. Hier den Nagel reingetrieben zu bekommen. Und dann reicht der erste Schlag nicht. Und dann kommt noch ein Schlag und noch ein Schlag. Lasst uns mit unserem ganzen Herzen dabei sein. Oder lasst mich das mit den Worten des Psalms 145 formulieren. Lasst uns an Gottes Werke nicht nur denken, das ist das, was wir tun als Westeuropäer, sondern lasst sie uns rühmen und verkünden. Vers 5. Lasst uns mehr über Gottes Majestät reden und sie nicht nur als gegeben annehmen. In Vers 6 sprechen die Menschen über die Kraft von Gottes furchtbaren Taten. Sie erzählen einander, welche Großtaten er getan hat. In Vers 10 sind diese Großtaten so großartig, dass die Taten Gott loben. Guckt hin! Die Taten loben Gott. Wie kann eine Tat Gott loben? Sie sagen, es werden dich loben, Jahwe, alle deine Werke. Und Vers 7, lasst uns nicht nur im tiefsten Ton der Verlorenheit darüber sprechen, dass die Güte für uns Sünder so notwendig war, sondern lasst uns das tun und anschließend, Vers 7, das Gedächtnis seiner großen Güte hervorströmen, von Heiden übersetzt, hervorsprudeln lassen. Dass wir so begeistert sind von der Güte, die wir empfangen haben, dass es aus uns heraussprudelt. Schlachter 2000 sagt, das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Neue Bibel heute, die Erinnerung an deine große Güte sprudelt heraus. So, während Vers... Thilo, wann haben wir denn angefangen mit der Predigt? Aber meine Uhr sagt, dass wir 12 und 11 haben jetzt. Also ich weiß nicht, wie spät wir gestartet haben. Also wir hatten ja, glaube ich, eine Viertelstunde Delay, aber das will ich jetzt nicht allen hinten dran hängen. Ich mache an der Stelle einen Punkt, weil ich bei Hauptteil 1 fast fertig bin. Da kommt jetzt nur noch ein Schluss und danach kommt eigentlich der Hauptteil 2. Und dem schließt sich ein 5-minütiger Abschluss an. Das will ich euch jetzt nicht antun. Von daher werden wir mal schauen, wann wir den Teil machen, ob in einem gesetzten Termin in einem Monat. Aber ich denke, es ist jetzt gut, nicht noch weiter die Geduld zu strapazieren. Wundert euch nicht über das etwas abrupte Ende. Das ist jetzt kein offizielles Outro, was ich hier habe. Und die Technik war auch ein bisschen überkandidelt. Also die Technik war eigentlich, um Markus mit teilnehmen zu lassen und für das Outro, wo ich ein Video zeigen wollte. Sprich, wir werden das irgendwann nochmal aufbauen. Ihr Lieben, Gott hat so viel Anbetung verdient. Und ich hoffe, ihr seid ein Stück weit erschrocken, genervt, vielleicht aber auch motiviert, euch mit der Thematik mehr auseinanderzusetzen und Psalm 145 einfach mal als das erste Lehrbuch zu nehmen. Es ist nicht das einzige Lehrbuch. Es gibt ganz, ganz viele Teile in der Bibel, die uns Anbetung nahe bringen. Aber unser Gott hat es echt verdient. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde eine Lobpreisgemeinde werden. Nicht in dem Sinne, wie vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt gleich die Gefahren hochgehen, sondern dass wir einfach in unseren Herzen so begeistert sind vor Gott, dass es übersprudelt und wir auch andere damit anstecken. Über dieses, wie unser persönliches Preisen im Zusammenhang steht mit anderen Glaubensgeschwistern, das ist der zweite Hauptteil. Und auch dazu sagt Psalm 145 einiges aus. Das liefere ich dann nach. Also eure bösen Briefe über die schlechte Predigt bitte noch liegen lassen, bis der zweite Teil kam, dann habt ihr alles recht zu schreiben. Ich möchte gerne am Ende noch beten.